Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Brigitte Beetz am Mikrofon. Herzlich willkommen.
Die Gedanken sind frei, my thoughts freely flower. Die Gedanken sind frei, my thoughts give me power. No scholar can map them, no hunter can trap them, no man can deny. Die Gedanken sind frei.
Eine Sondersendung heute am Tag der Arbeit zur Lage der Pressefreiheit, einem Thema, das auch mit den Arbeitsbedingungen von Journalisten zu tun hat.
Und sperrt man mich ein in finstere Kerker, das alles sind rein vergebliche Werke, denen meine Gedanken, sie reißen die Schranken und Mauern entzwei, die Gedanken sind frei.
Wer sich mit der Freiheit der Presse auseinandersetzen will, kommt an der Journalistenvereinigung Reporter ohne Grenzen kaum vorbei. Die Nichtregierungsorganisation mit Zentrale in Paris beobachtet die Entwicklungen weltweit und setzt sich für Meinungs- und Medienfreiheit ein. Die deutsche Sektion wurde vor 25 Jahren gegründet. Den Anschluss dafür hatte die Ermordung des Journalisten Egon Skotland im Kroatienkrieg von 1991 gegeben. Jährlich veröffentlicht der Verein die sogenannte Rangliste der Pressefreiheit. Und ich fragte den geschäftsführenden Vorstand in Berlin, Michael Rediske, warum sich Reporter ohne Grenzen dieses Instrumentes, der Rangliste, nämlich bedient.
Nun, das Wichtige an der Rangliste ist die Art, wie sie zustande kommt. Also es werden in 180 Ländern Experten, Medienleute, auch unsere eigenen Korrespondenten von Reporter ohne Grenzen befragt mit 117 Fragen. Und daraus wird der Zustand mittels eines Punktesystems der Pressefreiheit abgeleitet. Und wenn Sie dann die Punktezahlen untereinander stellen, dann ergibt sich automatisch eine Rangliste. Und die dient natürlich dazu, auch ungefähr den Zustand der Pressefreiheit zu beurteilen. Also ein Land, was auf 179 liegt, ist eben schon mal anders zu bewerten als ein Land, was auf 80 oder wie Deutschland jetzt auf Platz 13 liegt, ohne dass wir behaupten, dass das nun einen wissenschaftlichen Rang hätte. Aber diese Rangliste wird eben auch sehr viel benutzt. In fast jedem Artikel in der deutschen Presse, der sich mit Pressefreiheit in einem Land beschäftigt, wird jeweils der Rang auch erwähnt, um einfach mal ungefähr zu sagen, wo dieses Land einzuordnen ist.
Das heißt, es ist auch ein Mittel, um das Thema überhaupt in die Presse zu bekommen?
Ja, ganz sicherlich. Wobei wir uns freuen, dass, dass wir auch so sehr viel mittlerweile in der Presse sind. Das liegt natürlich auch an der Lage der Pressefreiheit, aber auch an der gesteigerten Aufmerksamkeit überhaupt in Europa und in Deutschland, seit auch die Pressefreiheit in Deutschland in gewissen Teilen auch bedroht ist.
Wie sieht es denn überhaupt mit der Pressefreiheit in der Welt zurzeit aus? Lassen sich da ein paar Trends ablesen?
Ja, wir hatten ja die Zeit nach 89, Fall der Mauer, wo auch wir und viele sehr euphorisch waren, weil sich eben die Mauer geöffnet hatte, der eiserne Vorhang, in vielen Ländern neue Freiheiten entstanden. Das ist langsam zurückgegangen, in manchen Ländern auch schneller. Heute haben wir fast schon die alte Sowjetunion wieder in Russland und angrenzenden Staaten. Wir haben immer wieder Bürgerkriege. Da zeigt sich dann, dass die Zahl der Toten vor allen Dingen stark ansteigt. Manchmal geht sie wieder runter, aber das Neue ist eigentlich, dass in einer zunehmenden Zahl von Ländern, die wir eigentlich demokratisch nennen, die repräsentative Demokratien, also Wahlen, ordentliche Wahlen haben, mittlerweile rechtspopulistische Parteien oder auch Personen wie bei Trump an die Macht, an die Regierung gekommen sind, die die Pressefreiheit geringschätzen und die eher eine Presse schätzen, die ihnen nicht widerspricht. Und das führt dazu, dass eben auch liberale Freiheiten eingeschränkt werden, dass Hassreden sich ausbreiten gegen Journalisten und aus Hassreden werden in manchen Ländern eben auch tätliche Angriffe oder auch Mord an Journalisten, wie wir es im Umkreis Europas jetzt auch gehabt haben, in der Slowakei und in Malta.
Haben Sie eine Erklärung dafür, woher dieser weltweit ansteigende Hass auf Journalisten kommt?
Nun, das ist sicherlich nicht nur gegen die Journalisten. Wir wissen ja, die Journalisten sind Teil der sogenannten Elite. Also da werden die Journalisten mit den Politikern zusammengepackt. Ich kann jetzt nicht sozusagen die ganze Analyse, die wir ja die letzten 2 Jahre rauf und runter gehört haben, wiederholen. Also da bilden die Journalisten keine Ausnahme, aber die Journalisten gehören natürlich einem gewissen Mainstream an, der ein liberales Verfassungsverständnis prägt. Und Leute, die das nicht mehr so sehen und die eigentlich nur protestieren gegen alles, was die Institutionen machen, die richten ihren Hass dann eben auch vermehrt gegen die Presse.
Wobei ja der Begriff Elite vielleicht auch ein bisschen irreführend ist, weil ja der Journalistenberuf inzwischen ja fast zu einem Niedriglohnberuf geworden ist, oder?
Ja, ich habe Elite auch eher in Anführungsstrichen gemeint, so wie es sozusagen von den Rechtspopulisten gebraucht wird. Die werfen da vieles in einen Topf. Elite heißt jetzt bestimmt nicht, dass die Journalisten die am besten Verdiensten waren. Sie lagen vielleicht über dem akademischen Durchschnitt vor 20 Jahren, das sind sie heute längst nicht mehr. Vor allen Dingen der Großteil der Journalisten, also die Mehrzahl, sind heute freiberufliche Journalisten. Manche verdienen noch ganz gut, aber viele verdienen das, was neulich in der Presse auch stand, in der Studie der Ebert-Stiftung, dass ein Drittel der Deutschen unter 2000 Euro verdient im Monat. Und dazu gehören auch viele Journalisten.
Kommen wir noch einmal zurück auf die Rangliste, die von Reporter ohne Grenzen erstellt wird. Die ist in letzter Zeit ein wenig in die Kritik geraten, zumindest vom Portal Übermedien. Die schreiben Pressefreiheit als zweifelhafte Hitparade und werfen ihnen vor, dass Pressefreiheit relativiert wird, indem man im Grunde nur die Länder miteinander vergleicht. Was würden Sie auf diese Kritik sagen?
Ja, also dieser Artikel ist ziemlich unterirdisch. Das haben Kommentare, sachkundige Kommentare unter dem Artikel auch schon gesagt. Also wir haben noch nie eine Hitparade gemacht. Also der Vorwurf ist uns eigentlich in den 20 Jahren, die es ungefähr diese Rangliste gibt, auch noch nie gemacht worden. Ich habe am Anfang ja auch schon erläutert, es geht eigentlich nicht so sehr darum, ob ein Land nun auf Platz 70 oder 72 steht oder 73, sondern es geht um die qualitative Bewertung und die wird sehr sorgfältig gemacht mit eben je nach Land, sage ich mal, ungefähr 5 bis 10 Experten, die da ihre Einschätzung geben und die ungefähr auch klar machen, wo das Land steht und wo die Schwachstellen sind. Auch die Schwachstellen in Deutschland, obwohl Deutschland relativ weit oben steht, also von Hitliste. Ich finde das einen diffamierenden Begriff. Wir bilden diese Rangliste übrigens auch in einer Weltkarte, die Sie auf verschiedenen Portalen runterladen können. Ich habe es gerade beim BDZV, beim Bundesverband der Zeitungsverleger, gesehen. Die können Sie da runterladen und die dann in Farben zeigt, wo ungefähr das Land steht. Also weiß für wenig Sorgen bis hinter zu Rot und Schwarz, ganz schlimme Lage. Da stehen nachher China, Nordkorea, sehr viele der bekannten Diktaturen. Im Übrigen, unsere Rangliste, die ist in weiten Teilen identisch mit der von Transparency International. Also die Kriterien sind durchaus ähnlich, was Transparenz, was liberale Demokratie, was Pressefreiheit angeht.
Michael Rediske war das geschäftsführender Vorstand bei Reporter ohne Grenzen, deren Rangliste der Pressefreiheit aktuell Norwegen anführt, gefolgt von Finnland und Schweden. Schlusslichter sind, Michael Rediske hat es angesprochen, die üblichen Verdächtigen China, Eritrea, Nordkorea und Turkmenistan. Unser Nachbar, die Republik Österreich, ist innerhalb eines Jahres gefallen von Rang 11 auf Rang 16. Immer noch ein gutes Ergebnis, das aber, und dazu braucht man kein Prophet sein, sich in der nächsten Zeit noch verschlechtern dürfte. Denn die Regierungspartei FPÖ verstärkt massiv den Druck auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Über die politischen Drohungen gegen ORF-Moderator Armin Wolf, der ein kritisches Interview mit dem Europaspitzenkandidaten der FPÖ Harald Wilimski geführt hatte, haben wir in der letzten Woche schon ausführlich berichtet. Nun hatte Wolf gestern in seiner Sendung Kanzler Sebastian Kurz zu Gast und fragte ihn unter anderem nach der Forderung von FPÖ-Chef und Vizekanzler Strache, die Rundfunkgebühren für den ORF zu streichen.
Planen Sie diese Abschaffung noch oder ist dieses Thema vom Tisch?
Also im derzeitigen Paket ist es nicht enthalten, dass der Vizekanzler dafür eintritt. Überrascht mich nicht, das war immer seine Forderung.
Aber ohne Sie kriegt das nicht.
Das ist richtig. Aus meiner Sicht ist die zentrale Frage beim ORF nicht, über welche Quelle das Budget kommt, sondern die Frage ist gewährleistet, dass der ORF unabhängig arbeiten kann. Da gibt es Gebührenmodelle in manchen europäischen Ländern, da gibt es andere Modelle auch. Im jetzigen Paket ist das nicht vorgesehen. Wir werden jetzt einmal ein neues ORF-Gesetz auf den Weg bringen, an dem der Minister Blümel gerade arbeitet. Und ja, dass es unterschiedliche Meinungen in Sachfragen geben darf, das ist ja in Koalitionen ganz normal.
Ich frage Sie nach Ihrer Meinung und nach Ihrer Position. Ist die Abschaffung der ORF-Gebühren für Sie vom Tisch?
Das ist derzeit nicht geplant.
Eine Distanzierung von Kanzler Kurz von seinem Koalitionspartner, die gleichwohl eine Hintertür offen lässt. Der ORF muss weiter abwarten, wie ein künftiges Gesetz über seine Ausgestaltung und Finanzierung aussehen wird. Dieter Bornemann ist Vorsitzender des Redakteursrates beim ORF und ich fragte ihn vor dieser Sendung, wie diese Ungewissheit und die Vorgänge rund um Star-Moderator Armin Wolf sich auf die Stimmung im Sender auswirken.
Ja, dass solche Aktionen einer politischen Partei, die noch dazu in der Regierung sitzt, nicht besonders förderlich ist für den Optimismus, was die Zukunft des ORF betrifft, ist wohl nachvollziehbar. Das Problem bei dieser Sache ist, dass Armin Wolf natürlich unabsetzbar ist in seiner Funktion als seit dem Bild-2-Moderator. Allerdings glaube ich schon, dass das massiv Auswirkungen auf den gesamten österreichischen Journalismus hat, weil so eine Diskussion natürlich bei vielen jungen Kolleginnen und Kollegen eine Schere in den Kopf einpflanzen könnte, wo sie sich überlegen, soll ich diesen Kommentar jetzt noch schreiben, soll ich diese Schärfe in der Formulierung verwenden, was ist, wenn ich nicht das Backing meines Chefs habe oder wenn ich sonst irgendwie einem Shitstorm ausgesetzt bin auf Social Media. Alle diese Dinge haben natürlich Auswirkungen. Und ich glaube, dass das auch beabsichtigt ist. Also, dass wir allen Ernstes über die Pressefreiheit in Österreich diskutieren müssen, das hätte ich mir nicht gedacht, dass das irgendwann wirklich noch passieren wird in meinem Leben.
Im Sommer soll ja ein neues ORF-Gesetz verabschiedet werden. Kann man jetzt schon absehen, was da eventuell drohen könnte?
Nein, im Moment nicht. Also das gesamte Gesetz wird uns ja schon mittlerweile seit 1,5 Jahren, seit die ÖVP-FPÖ-Regierung im Amt ist. Da heißt es immer wieder, jetzt wird sehr bald ein scharfes ORF-Gesetz präsentiert. Die FPÖ möchte massiv die Gebührenfinanzierung beenden. Der Vizekanzler Strache, der FPÖ-Parteichef, hat mehrfach gesagt, er wird wie ein Löwe dafür kämpfen, dass die Gebührenfinanzierung beendet wird und aus der Steuerfinanzierung, also aus dem Budgettopf, das Geld für den ORF kommt und de facto verlangt eine Verstaatlichung. Und dass da der Einfluss der Politik dann größer wird als jetzt, ist klar. Und ich befürchte, diese Form von Verstaatlichung eines öffentlich-rechtlichen Senders wäre natürlich eine massive Beschneidung der Pressefreiheit, des freien Journalismus in diesem Land.
Haben Sie den Eindruck, dass es wirklich nur um den ORF, oder das heißt nur in Anführungszeichen, um den ORF geht, oder geht es der FPÖ auch noch um anderes?
Na, ich glaube schon, dass wir für die FPÖ ein wichtiges Wahlkampfthema im EU-Wahlkampf geworden sind, weil das ist ein Thema, das nur die Freiheitlichen für sich geholt haben, nämlich gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu sein. Das ist allerdings kein neues Phänomen, das spüren wir ja schon seit vielen Jahren. Früher hat es immer geheißen, der Rotfunk und die Zwangsgebühren, die eingehoben werden und Ähnliches. Aber egal von welcher Seite, Populisten haben immer ein Problem mit Qualitätsjournalismus, weil die einfachen Antworten, die Populisten auf komplexe politische Fragen geben, von Qualitätsjournalisten halt sehr häufig dekoriert werden und gezeigt werden. So einfach ist die Politik dann doch nicht, wie da behauptet wird.
Diese Vorgänge führen die jetzt dazu, dass die österreichischen Journalisten zusammenrücken, vielleicht auch kämpferischer werden, oder ist das schon eine Einschüchterung?
Ich glaube, es ist eine massive Einschüchterung und eine Einschränkung der Pressefreiheit. Und was wir sehen, das ist ja nicht nur in Österreich, sondern nahezu in allen Redaktionen weltweit, dass das Geschäftsmodell des Journalismus sich massiv gewandelt hat und eigentlich noch kaum jemand eine Möglichkeit gefunden hat, Qualitätsjournalismus auf breiter Basis zu finanzieren. Und wenn man sich anschaut, wie groß der Abbau der Redaktionen nicht nur in Österreich, sondern auch bei Ihnen in Deutschland war, da ist natürlich ganz viel passiert in den letzten Jahren und da fürchten sich auch ganz viele Kollegen persönlich um ihren Job und auch um das Medium, für das sie arbeiten.
Eine Einschätzung von Dieter Bornemann. Er ist Vorsitzender des Redakteursrates des ORF. Auch hierzulande versuchen politische Kräfte wie die AfD Druck auf Journalisten auszuüben. Doch das ist nicht die einzige problematische Entwicklung für die Arbeit der Medien in Deutschland. Ich fragte Heribert Prantl, der lange Jahre Redaktionsleiter Innenpolitik der Süddeutschen Zeitung war, wie er die aktuelle Lage der Pressefreiheit beurteilt.
Nun ja, die Pressefreiheit wird bei jedem Sonntagsanlass gepriesen. Sie wird gepriesen werden zum 70-jährigen Jubiläum des Grundgesetzes, das bevorsteht. Man geht mit der Pressefreiheit ein bisschen um wie eine normale deutsche Familie mit einem Weihnachtsschmuck. Bei besonderen Anlässen hängt man das an den Baum und dann nach ein paar Tagen packt man es wieder weg. Um es konkret zu sagen, bei den Sicherheitsgesetzen der vergangenen 10, 20 Jahre habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass die Pressefreiheit besonders geschätzt wird. Die Pressefreiheit gilt den Sicherheits- und den Innenpolitikern als eine Art Gedönsgrundrecht. Wenn ich schaue auf die Gesetze zur Überwachung der Telekommunikation, zur Vorratsdatenspeicherung. Da gibt es keine Ausnahmeregelungen für Journalisten. Journalistentelefone werden überwacht, Journalistentelefonnummern werden gespeichert, ihre Computer können elektronisch durchsucht werden. Der Gesetzgeber agiert so, als gäbe es keinen Schutz der Vertraulichkeit und kein Redaktionsgeheimnis. Nun will ich nicht sagen, dass für die Pressefreiheit Feuer am Dach ist, aber die Sensibilität für Pressefreiheit ist nicht so groß in der Politik, wie man bei festlichen Anlässen gerne tut.
Gibt es denn auch eine Unterminierung der Pressefreiheit, indem ja die Glaubwürdigkeit von Journalisten zunehmend in Frage gestellt wird, zumindest von gewissen Leuten, die doch sehr rege dabei sind, zum Beispiel in sozialen Netzwerken immer wieder die entsprechenden Kommentare, Lügenpresse, Systempresse, auch die, sagen wir mal, das Vorgehen gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, gegen die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks weiterzutreiben, ist das auch eine Bedrohung?
Die Art und Weise, wie ein gutes, kluges, kritisches, journalistisches Agieren als Lügerei betrachtet wird, das kennt man in der vollendeten Form in den USA, in der Art und Weise, wie Donald Trump gegen die Pressefreiheit auftritt. Ansätze dazu gibt es auch bei der AfD hierzulande. Die Lügenpressevorwürfe werden von der AfD geschürt. Und ja, wie reagiert man darauf? Ich denke, man reagiert am besten so, dass man gute, kluge, ordentliche, kritische Arbeit macht und sich nicht einschüchtern lässt.
Und Pressefreiheit braucht ja wahrscheinlich auch selbstbewusste Journalisten. Haben sich Journalisten zu sehr verunsichern lassen in den letzten Jahren durch Hetze von nur wenigen Personen, die sich aber sehr lautstark zu Wort melden?
Naja, ich glaube, da müssen Journalisten souverän genug sein, sich nicht von sowas einschüchtern zu lassen. Ich sehe eigentlich ein bisschen skeptisch die Art von Weinerlichkeit, die ich auf Medientagen immer noch beobachte, diese komische Angst vor dem Netz, vor den sozialen Netzwerken. Ich glaube, ein kluger, ein souveräner Journalismus muss sich vor den neuen Entwicklungen nicht fürchten. Die Souveränität gehört zum Journalismus und man, glaube ich, muss selbstbewusst genug sein, zu sagen, dass guter Journalismus sich sowohl analog, also in Printmedien, als auch in der digitalen Welt sich bewährt. Und ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass der Vorwurf des Lügenjournalismus sich nicht lange halten wird, wenn der Journalismus das macht, was er kann, nämlich einigermaßen qualitätsvolle Arbeit.
Eine optimistische Analyse des Publizisten Heribert Prantl. Ein Land, in dem es der Qualitätsjournalismus, von dem Prantl spricht, besonders schwer hat, ist Bulgarien. Nicht nur, weil es das Schlusslicht ist in der EU, was die Pressefreiheit betrifft. Auf der Rangliste von Reporter ohne Grenzen liegt es im weltweiten Vergleich auf Platz 111 von 180 direkt hinter Äthiopien. Warum das so ist, hat Robert Fischmann für uns in Erfahrung gebracht.
Demonstranten vor dem bulgarischen Parlament in Sofia. Tagtäglich schreien sie den Politikern ihres Landes ihre Wut entgegen. Ein Mann mit verspiegelter Sonnenbrille, Schlapphut und bulgarischer Fahne in der Hand trägt eine gelbe Warnweste, wie viele andere Demonstranten auch. In Bulgarien sind die Verbindungen zwischen Politik und Oligarchen immer noch mafiös. Viele Zeitungen werden dabei zum Spielball, um eigene Interessen über die Medien durchzusetzen. Der Unmut der Demonstranten richtet sich vor allem gegen Ministerpräsident Boyko Borissow von der konservativen GERB-Partei. Sie werfen ihm Korruption vor. Borissow verdiene am Schmuggel von Drogen und Zigaretten. Mitarbeiter des Verkehrsministeriums würden Führerscheine verkaufen, um sich persönlich zu bereichern. Wer solche Machenschaften aufdeckt, lebt gefährlich. Dimitar Stoyanov zum Beispiel.
Ich bin mehrere Male physisch vor Zeugen attackiert worden. Sogar die Ehefrau eines Geschäftsmannes hat versucht, mich mit Benzin anzuzünden. Das letzte Mal haben mich Leute aus dem organisierten kriminellen Drogenhandel angegriffen.
Stoyanov arbeitet für das investigative Online-Magazin Bivol. Die Inhalte liegen aus Sicherheitsgründen auf Servern in Deutschland und Frankreich. Auch Bivol-Gründer und Chefredakteur Asen Jordanov hat schon mehrere Anschläge überlebt.
Als investigativ arbeitender Journalist lebe ich hier gefährlicher als ein Soldat in Afghanistan. Das ist nicht übertrieben. Wenn dich jemand wegen deiner Arbeit umbringen will, schützt dich und deine Familie niemand.
Neben Bivol gibt es in Bulgarien kaum investigativ arbeitende Journalisten. Die Arbeit ist gefährlich. Biwol finanziert sich vor allem aus Spenden. Das Geld reicht, so Jordanow, nicht einmal, um die Serverkosten zu decken. Die Autorinnen und Autoren arbeiten ehrenamtlich. Orlin Spassow, Journalismusprofessor an der Universität Sofia.
Die meisten Medien sind unter Druck von Politikern, die Besitzer der Medien. Und das macht die Arbeit der Journalisten ziemlich schwer in Bulgarien, weil es ist also ganz normal hier, dass die Journalisten nicht nur unter einer Zensur, sondern auch unter einer Selbstzensur arbeiten.
Weitere Einschränkungen drohen Bulgariens Journalisten mit dem neuen Datenschutzgesetz. Journalisten sollen noch mehr als bisher für ihre Veröffentlichungen haften. Frank Stier berichtet seit 12 Jahren für deutsche Medien aus Bulgarien. Er hat sich mit dem neuen Gesetz beschäftigt.
Wenn man kritisch über eine Bank schreibt, dann kann die theoretisch bankrott gehen. Es gab 2014 einen spektakulären Bankenzusammenbruch und im Zusammenhang mit dem Skandal wurden tatsächlich auch Regionalzeitungen verurteilt, weil sie zum Beispiel darüber geschrieben haben, dass es vor der entsprechenden Bank lange Schlangen gegeben hat. Und insofern ist der Journalist, der im Vorfeld über sowas geschrieben hat, mitverantwortlich für den Zusammenbruch so einer Bank.
Mit gemischten Gefühlen blicken viele Kolleginnen und Kollegen auf die Europäische Union. Einerseits sei die Presse bis zum EU-Beitritt in Bulgarien freier gewesen. Damals habe die Regierung unbedingt die Anforderungen für die Aufnahme in die Union erfüllen wollen. Dazu musste sie die Pressefreiheit gewährleisten. Andererseits könne nur die EU etwa durch den Einsatz eines europäischen Staatsanwalts die schlimmsten Auswirkungen der Korruption und des Oligarchenfilzes eindämmen. Christian Mier, Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen.
Es gibt sogenannte Fortschrittsberichte und in diesen Fortschrittsberichten werden immer Probleme beschrieben, die es in einem Land gibt, auch mit der Pressefreiheit. Aber es wird nie benannt, wer ist eigentlich dafür verantwortlich. Das heißt, solche Berichte tun dann am Ende letztlich auch nicht weh. Und das war, glaube ich, sozusagen der Kardinalsfehler von Anbeginn an beim EU-Beitritt.
Meint Christian Mier in einem Beitrag von Robert Fischmann. Und wir bleiben in der EU und wenden uns nach Frankreich, diesem von größerem Einfluss her so wichtigen Kernland der Gemeinschaft. Dort schlagen Journalisten Alarm. Die Gewerkschaften und Reporter ohne Grenzen kritisieren gezielte Polizeigewalt gegen Medienvertreter und willkürliche Festnahmen von Kollegen, die über die Demonstrationen der Gelbwesten berichten. Sie werfen der Regierung und dem verantwortlichen Innenminister vor, die massiven Verstöße gegen die Informations- und Pressefreiheit systematisch zu decken. Margit Hillmann berichtet.
Ein Video von der Pariser Gelbwesten-Demo am Ostersamstag. Zu sehen und zu hören ist ein junger Mann mit Pressearmbinde und Helm und einer Kamera in der Hand, der sich bei einer Gruppe von Polizisten beschwert. Sie hätten eine Tränengasgranate auf ihn abgefeuert. Er will den leitenden Polizisten sprechen. Einer der Beamten stößt ihn brutal zurück. Der Journalist zeigt ihm seinen Mittelfinger. Dann geht alles ganz schnell. Er wird von den Polizisten überwältigt und verhaftet. 48 Stunden lang wird Videojournalist Gaspard Glance auf der Polizeiwache festgehalten. Kurz darauf vor Gericht wegen Polizistenbeleidigung angeklagt. Der Richter verbietet ihm, bis zum Prozesstermin im Oktober bei den Pariser Samstagsdemonstrationen der Gelbwesten präsent zu sein und auch bei der Demonstration am heutigen 1. Mai. Es folgten massive Proteste aus französischen Redaktionen. Auf einen Antrag seines Anwalts wurde die Auflage schließlich am Montag von einem anderen Richter wieder kassiert.
Merci et bravo à la justice de mon pays.
Danke und ein Bravo an die Justiz meines Landes, kommentiert Dominique Pradalier vom Vorstand der Journalistengewerkschaft SNG, dass die Auflage annulliert wurde. Das sei aber kaum mehr als ein kleiner Lichtblick, denn willkürliche Festnahmen und Polizeigewalt gegen Journalisten, die vor Ort über die Gelbwesten-Demos berichten, seien in Frankreich inzwischen an der Tagesordnung. Wir haben noch nie eine solche Repression gegen Journalisten in unserem Land gesehen. Und ich bin schon sehr lange Journalistin und Gewerkschafterin. Das hat es so noch nie gegeben. Über 80 Fälle wurden der Journalistengewerkschaft seit Beginn der Gelbwesten-Proteste im November gemeldet. Aus Paris, aber auch von Gelbwesten-Demonstrationen in Toulouse, Bordeaux und Marseille. weil, das jedenfalls sei der Eindruck der Journalisten auf dem Terrain, Polizisten sich für kritische Medienberichte über die zahlreichen schweren Verletzungen der Demonstranten rächen oder aber Journalisten vorsorglich einschüchtern und fernhalten wollten. Journalisten wurden an Absperrungen blockiert, also am Arbeiten gehindert, ihr Arbeitsmaterial beschlagnahmt, zerstört, Pressekarten weggenommen. Sie wurden von Polizisten beschimpft, gezielt ins Visier genommen, mit Schlagstöcken, Gummigeschossen und Tränengasgranaten verletzt. Wir haben Fotos, Videos und Zeugenaussagen, die das beweisen. Seit Monaten fordern Frankreichs Journalistenorganisationen die Regierung auf, dafür zu sorgen, dass die Fälle aufgeklärt werden und dass die Polizei Gewalt gegen Journalisten endlich unterbunden wird. Vergeblich, sagt Gewerkschafterin Dominique Pradalier. Staatspräsident Emmanuel Macron und seine Regierung hätten bis heute nicht darauf reagiert. In einem Fernsehinterview letzter Woche hat Frankreichs Innenminister Christophe Castaner denn auch die Vorwürfe der Journalistengewerkschaft und der Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen vehement zurückgewiesen. Die Polizeibeamten schützten Journalisten vielmehr gegen Übergriffe medienfeindlicher Gelbwesten, verdienten dafür mehr Respekt. Schon den Begriff Polizeigewalt akzeptiere ich nicht, weil er suggeriert, dass Polizisten absichtlich verletzen. Und sobald jemand Anzeige erstattet, weil ein Polizist sich schlecht oder falsch verhalten hat, wird der Fall intern untersucht. Juristische Untersuchungen, die etwas Zeit beanspruchen. Aber liegt etwas vor, wird der Polizist selbstverständlich von den Behörden sanktioniert. Über 30 Journalisten haben Anzeige erstattet. Nicht in einem einzigen Fall sei bisher ein Polizeibeamter zur Verantwortung gezogen worden, kontert Gewerkschaftssprecherin Dominique Pradalier. Stattdessen habe die Polizeigewalt gegen Journalisten in den vergangenen Wochen noch zugenommen. Besonders häufig betroffen seien Foto- und Videojournalisten, die die Konfrontationen zwischen Polizeikräften und Gelbwesten auf ihren Bildern festhalten. Frankreichs Journalistengewerkschaften hoffen nun auf den Europarat und seine 2015 eingerichtete Plattform für die Sicherheit von Journalisten. Dort können NGOs und Journalisten Alarm schlagen, wenn das Recht auf freie Berichterstattung in einem europäischen Land gefährdet ist, Journalisten angegriffen, eingeschüchtert oder drangsaliert werden. Auf der aktuellen April-Alarmliste der Plattform taucht Frankreich gleich zweimal auf. Mit den Verhaftungen der beiden Journalisten Glance und Gralande und mit Ermittlungen der französischen Staatsanwaltschaft gegen drei Journalisten, die über den Einsatz französischer Waffen im Bürgerkriegsland Jemen berichtet hatten und nun wegen der Veröffentlichung nationaler Verteidigungsgeheimnisse belangt werden sollen.
Margit Hillmann aus Frankreich. Darüber, wie es dort und anderswo in der Welt und in Deutschland in Sachen Pressefreiheit weitergeht, darüber werden wir Sie natürlich auch jenseits dieser Sondersendung weiter wie gewohnt hier mit unserer werktäglichen Portion Medias Res im Deutschlandfunk informieren. Am Mikrofon für heute verabschiedet sich Brigitte Beetz mit Hannes Wader und dem einschlägigen deutschen Volkslied zum Thema Meinungs- und Pressefreiheit, das auch in der englischen Version bekannt ist.
And if tyrants take me and throw me in prison, my thoughts will burst free like blossoms in season. Foundations will crumble and structures will tumble, but free men will